Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, liebe RadlhörerInnen, zur Infosendung vom Donnerstag, den 30. September. Heute blicken wir nach Afghanistan und fragen, wie die Taliban das Land aus der Katastrophe führen will. Ein Land, das vor immensen Herausforderungen und einer humanitären Katastrophe sondergleichen steht.
Was wir jetzt sehen, und ich denke, das ist keine Überraschung, wenn man die Taliban der 90er Jahre anschaut, ist, dass sie keinerlei Kompetenzen haben in Bezug auf eine Art Wirtschaftspolitik, auf eine Art Sozialpolitik, auf Finanzpolitik. Und die Ernennungen zu diesen Ministerien sind da nicht unbedingt vertrauenerweckend. Das sind nicht Spezialisten, die sich in diesen Gebieten auskennen.
Das sagt Nick Mischak. Wir haben ein ausführliches Interview mit dem Afghanistan-Experten geführt über die Lage im Land. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Der Ständerat sagte heute früh Ja zur sogenannten Kohäsionsmilliarde. 1,3 Milliarden Franken sollen in den Osten der EU fließen. Damit sollen vor Ort zum Beispiel Schulen und das Asylwesen unterstützt werden. Heute Abend befasst sich noch der Nationalrat mit der Vorlage. Spatenstich am Gotthard. Gestern begann offiziell der Bau eines zweiten Straßentunnels durch das Bergmassiv. Die zweite Röhre solle für mehr Sicherheit sorgen. Zudem werde sie in Betrieb genommen, um den alten Straßentunnel effizient sanieren zu können. Die Eröffnung des Tunnels sei auf 2029 geplant, so das Bundesamt für Straßen Astra. Härtefallgelder seien unrechtmäßig bezogen worden, darüber berichtet heute die Zeitung Der Bund. Hunderte erfolgreiche Unternehmen hätten im Zuge der Corona-Pandemie Unterstützungsgelder beantragt, Unternehmen, die trotz Pandemie ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 hinter sich brachten. Zu diesem Schluss sei ein gestern veröffentlichter Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK gekommen. Es gebe außerdem mindestens 20 Unternehmen, welche trotz des Bezugs von Härtefallgeldern Dividenden ausgeschüttet haben. Laut der Direktorin der EFK werden die einzelnen Fälle nun vertieft analysiert. Unter Umständen würden dann Strafverfahren wegen Betrugs eröffnet. Amnesty International wirft Polen rechtswidrige Pushbacks vor, dies nach eingehender Analyse unter anderem von Satellitenbildern. 32 afghanische Asylsuchende werden seit mehr als einem Monat an der Grenze zwischen Polen und Belarus festgehalten. Umzingelt im Niemandsland hätten sie keine Unterkunft, keinen Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser und Medikamenten. Weder Polen noch Belarus lassen die Geflüchteten in ihr Land. Ende August hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine einstweilige Verfügung erlassen. Diese wies Polen an, der Gruppe Hilfe zu gewähren. Polen hat die Anweisung aber bisher nicht umgesetzt. In den letzten zwei Wochen seien 5 Menschen im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus verstorben, unter anderem an den Folgen von Unterkühlung. Hunderte Menschen haben vorgestern versucht, die spanische Exklave Ceuta zu erreichen. Dabei seien sie Gerüchten in Online-Medien gefolgt, laut denen die Grenzkontrollen gelockert werden würden, schreibt die Zeitung Neues Deutschland. 5 Personen seien festgenommen worden. Ceuta ist spanisches Gebiet und somit Teil der EU. Die Stadt befindet sich jedoch auf dem afrikanischen Kontinent an der Küste, umgeben von marokkanischem Staatsgebiet. Bei Ausschreitungen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Mit Pistolen und Macheten seien die Gangmitglieder aufeinander losgegangen, berichten verschiedene internationale Medien. Erst als die Polizei das Gefängnis gestürmt habe, habe sich die Lage beruhigt. Rund 400 Kräfte einer Spezialeinheit seien am Einsatz beteiligt gewesen. Und noch zum Wetter. Freitag und Samstag werden sehr sonnig. Die Tageshöchstwerte betragen um die 20 Grad. Der Sonntag wird wechselnd bewölkt. Gegen Abend könnte es regnen. Das Thermometer klettert dann auf bis zu 23 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Hier blicken wir gleich nach Afghanistan, wo derzeit vieles im Argen steht. Zur musikalischen Einstimmung hören wir Radio Kabul von der Express Brass Band.
Thank you.
Rabe Info.
Mitte August haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Seitdem steckt das Land in einer allumfassenden Krise. Internationale Finanzhilfen sind blockiert, es gibt nicht genug zu essen im Land, weder genug Bargeld noch Arbeit und bald steht der Winter vor der Tür. Die aktuelle Lage in Afghanistan sei viel schlimmer, als wir es uns hier vorstellen könnten. Und außerdem sehe in der neuen Regierung der Taliban keinerlei fähigen Leute, die den zerrütteten Staat aus der Krise führen könnten. Das sagt der Afghanistan-Experte Nick Mishak. Wilmar Al hat mit ihm gesprochen.
Mein Name ist Nick Mishak, ich arbeite bei Swiss Peace, bei der Schweizerischen Friedensstiftung, als Projektleiter und als Ansprechperson zu Afghanistan, ein Land, mit dem ich mich seit 2007 beschäftige. Ich habe auch selbst 4 Jahre im Land gelebt, von 2007 bis 2011 und hatte danach regelmäßige Besuche im Land. Aber seit 2 Jahren war ich jetzt nicht mehr im Land. Wir haben aber von Swiss Peace immer noch laufende Projekte in Afghanistan selbst. Also sie sind eigentlich im Moment suspendiert wegen der Situation vor Ort. Aber bis Mitte August hatten wir 3 Projekte.
Eure Projekte sind suspendiert, sehr viel in diesem Land ist im Moment suspendiert, seit die Taliban die Macht übernommen haben. Das ganze System ist zusammengebrochen, die Nahrungsmittelversorgung, die Banken stehen vor dem Kollaps, die internationalen Finanzhilfen fließen nicht mehr. Können Sie ein Bild zeichnen, wie schlimm die aktuelle Lage im Moment vor Ort ist?
Ja, die aktuelle Lage vor Ort ist in der Tat sehr schlimm, wahrscheinlich auch schlimmer, als man es hier eigentlich wahrnimmt. Und das hat verschiedene Gründe. Also einerseits war die Machtübernahme der Taliban, also am 15. August, als sie in Kabul einmarschiert sind, ein Schock. Der Schock hat einerseits zu einem Exodus geführt von vielen Regierungsmitgliedern, allen voran der Präsident ist ja am selben Abend geflüchtet. Und damit ist dann eigentlich auch die Regierung zusammengebrochen. Das Schlimme für die Bevölkerung ist aber eigentlich, dass der Exodus von Menschen war natürlich schon seit längerem eigentlich begleitet von einem Exodus des Geldes. Also es hat immer weniger Geld im Umlauf. Die Banken wurden von den Taliban dann auch sofort geschlossen, weil sie sich konfrontiert sahen mit Menschen, die in dieser Situation alle ihr Geld abheben wollten. Also ist eigentlich typisch in Krisensituationen, dann rennen die Leute zu den Banken, wollen ihr Geld und man konnte bis vor kurzem auch nur $200 abheben pro Besuch am Bankomat sozusagen. Und das reicht für eine afghanische Familie nirgends hin, also zum Überleben. Für uns konkret ist das Problem auch, dass wir unsere lokalen, also wir arbeiten in Afghanistan mit lokalen Partnerorganisationen zusammen und wir dürfen denen auch keine Löhne überweisen, weil das internationale, ja, der internationale Zahlungsverkehr halt auch betroffen ist, also es ist ja nicht unser eigenes Geld, das wir durch Projekte dann auch implementieren, sondern wir haben verschiedene Geldgeber und die haben uns auch angewiesen, dass wir keine Devisen ins Land selbst schicken. Solange die Taliban-Regierung nicht offiziell anerkannt wird, ist sie ja immer noch als terroristische Organisation eingestuft. Man kann davon halten, was man will, aber das ist eigentlich einfach die rechtliche Situation, die es verunmöglicht, Gelder ins Land zu schicken als Organisation.
Es ist ja jetzt die Strategie der internationalen Gemeinschaft bzw. der westlichen Mächte, die Taliban unter Druck zu setzen, eben mit dieser Verhinderung, dass Finanzhilfen ins Land kommen. Was halten Sie von dieser Strategie, so Druck auszuüben auf die Regierung?
Ja, das Problem ist ja eigentlich, dass bei Sanktionen oft die Bevölkerung als Ganzes leidet und nicht primär diejenigen, die man treffen will. Die Preise steigen in Afghanistan, die Leute haben auch keine Arbeit mehr. Also es ist wirklich eigentlich ein Zusammenbruch der Wirtschaft im Moment und des Finanzsystems. Und diesen Druck dann zusätzlich auszuüben, also es kann eigentlich 2 Sachen dann bedeuten. Entweder produziert es einfach mehr Flucht, also Leute werden gehen, wenn sie nicht mehr leben können, wenn sie kein Essen mehr auf dem Tisch haben. Also das würden wir alle so machen. Aber gleichzeitig gibt es ja auch Bestrebungen, humanitäre Hilfe zumindest zu ermöglichen. Das ist deshalb wichtig, weil eigentlich Afghanistan ist ein sehr bergiges Land. Große Teile des Landes sind im Winter abgeschnitten von der Außenwelt wegen Schnee. Und diese Leute müssen jetzt Hilfe bekommen. Im Winter ist es dann zu spät. Also man muss eigentlich die Hilfe, die Nothilfe, die sie brauchen, um den Winter zu überleben, jetzt anlaufen lassen. Und ich habe das eingangs nicht erwähnt, aber das Land befindet sich in einer Dürrephase und man nimmt an, dass diese mindestens 2-3 Jahre dauern wird. Also wir sind da in einer wirklich sehr schwierigen Lage, die Menschen vor Ort natürlich.
Ich möchte noch auf die neue Regierung zu sprechen kommen, die neue Regierung der Taliban, die anfangs September vorgestellt wurde. Es wird ja viel gewährleistet, was von ihr zu erwarten ist. Wer sind diese Köpfe? Was sind das für Leute?
Ich denke, viele Leute hatten wohl im Westen zumindest ein bisschen naiv geglaubt, dass die Taliban jetzt eine inklusive, also man redet davon, von einer inklusiven Regierung, die die Bevölkerung des Landes wie abbilden soll, dass die Taliban dies in ihren Ministerienverteilungen dann berücksichtigen würden. Das ist auf jeden Fall nicht passiert. Die meisten sind Pashtunen, also das ist eine der größten Ethnien in Afghanistan, aber eigentlich wichtiger als das, es sind fast alle, muss ich sagen, waren sie Mitglieder der Taliban in den 90er Jahren schon. Also es sind sehr viele alte oder ältere Männer, die aus einer bestimmten sozialen Schicht kommen. Es sind alles religiöse Figuren, also hatten eine Art religiöse Bildung. Und sie repräsentieren deshalb ein sehr spezifisches Segment der afghanischen Gesellschaft. Ich denke, was vielleicht fast relevanter ist noch, ist, dass es wirklich nur eine Regierung der Taliban ist. Also es hat keine anderen politischen Kräfte, die irgendwie auf eine Art Weise eingebunden wurden. Warum das so ist, ist auch interessant, also sich zu fragen, warum die Taliban so vorgehen. Und das hat primär damit zu tun, dass sie in einem ersten Schritt eigentlich weniger daran interessiert sind, was die internationale Gemeinschaft jetzt von ihrer Regierung hält, sondern ihre eigene Bewegung zufriedenzustellen. Und da hat man auch schon gesehen, es gibt interne Rivalitäten um die Verteilung der Macht jetzt im Staat. Ich glaube, das ist anders, wenn man als Guerilla funktioniert im Krieg, wo alle mehr oder weniger geeint sind in einem Ziel gegen die USA oder gegen ausländische Truppen meinetwegen. Nun geht es aber eigentlich darum, einen Staat zu leiten und die Macht im Staat zu verteilen. Und das ist jetzt das Hauptproblem der Taliban.
Ein großes Fragezeichen, das in den westlichen Medien oft debattiert wird im Moment, sind inwiefern oder wie es mit den Grund- und Menschenrechten in Afghanistan weitergeht, insbesondere der Rechte von Frauen auf Bildung, auf Beruf, auf Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Inwiefern sind eurer Meinung nach dort jetzt schon Einschränkungen ersichtlich?
Einschränkungen sind auf verschiedenen Ebenen ersichtlich. Also einerseits begann gerade das Semester, also das Schulsemester, ich glaube Primar- und Sekundarschule in Afghanistan, und es wurden nur Schulen für Jungs aufgemacht. Die zweite Ebene ist der Zugang zu höherer Bildung. Also im Prinzip haben die Taliban gesagt, Zugang zu Universitäten soll möglich sein. Das praktische Problem ist, dass es eigentlich nicht, sie haben eine Anweisung gegeben, dass zum Beispiel keine Männer die Frauen an den Unis unterrichten dürfen. Und das Problem ist, es hat gar nicht genug Dozentinnen, die dann jetzt Frauen unterrichten können. Also es gibt wie eine Art Theorie, aber die Praxis ist dann noch eigentlich schlimmer, weil wenn man keine Lehrerinnen hat, die Frauen unterrichten können, ist das eigentlich dann sowieso wie erledigt. Also das sind so ein bisschen die Sachen, die passieren. Ich glaube, sie haben kommuniziert, dass die Frauen auch grundsätzlich Zugang haben zu Arbeit. Nur ist das dann in der Praxis auch sehr, sehr stark davon abhängig, wo man dann konkret ist im Land. Also wenn man in Kabul ist, vielleicht kann man dann noch in einer NGO arbeiten. Das werden wir sehen, das ist alles noch völlig unklar. Aber im Moment gibt es ja gar keine Arbeitsplätze. Also von dem her ist das auch ein bisschen wie Rhetorik. Und ich denke, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die Taliban sind sehr gut daran, eigentlich eine Art Fassade zu präsentieren. Also sie haben eine sehr gute PR, sie machen das eigentlich geschickt, dass sie auch in der Kommunikation mit dem Westen eine Kommunikationsstrategie haben. Was sie dann aber konkret machen, ist dann ganz anders. Und ich denke, da stehen sie selbst vor großen Herausforderungen. Ich glaube, es gibt große Spannungen innerhalb der Taliban in Bezug auf solche Fragen, weil diejenigen, die die letzten 20 Jahre für die Taliban gekämpft haben, haben eine vielleicht ganz, ganz andere Meinung. die kommen auch aus einem anderen sozialen Milieu oft und sind wesentlich konservativer. Das heißt, die Taliban-Führung kann nicht einfach alles machen, was sie gerne machen würden, sondern sie müssen große Rücksicht auf diejenigen nehmen, die eigentlich die letzten 20 Jahre im Namen der Taliban gekämpft haben. Und ich denke, hier gibt es auch ein Problem, weil sie ja ihren eigenen Kämpfen 20 Jahre lang gesagt haben, das System in Afghanistan ist nicht nur korrupt, sondern ist ein System der Ungläubigen, es ist alles falsch damit, deshalb hat man ja dagegen gekämpft. Also sie haben ein politisches Projekt, das muss man ernst nehmen, aber das ist jetzt auch ein Problem, wenn es darum geht, Politik durchzusetzen für die Taliban-Führung. Sie können nicht jetzt einfach einen Tag auf den anderen etwas gänzlich anderes sagen als die letzten 20 Jahre.
Der französische Politikwissenschaftler Gilles Doron-Soreau hat kürzlich in einem Artikel im Le Monde Diplomatique geschrieben, er gehe davon aus, dass die Mehrheit der Afghaninnen den Taliban im Moment eher zutrauen, einen funktionierenden Staat aufzubauen als den westlichen Mächten. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, würden Sie das so unterschreiben?
Nicht so. Also ich denke, man muss das etwas differenzieren. Also ich denke, grundsätzlich traut man den Taliban zu, dass sie weniger korrupt sind, als die afghanische Regierung bis anhin es war. Man ist auch davon überzeugt, dass die Taliban gewisse Funktionen besser übernehmen können. Im Spezifischen das Gerichtswesen und polizeiliche Funktionen. Sie sind ja eine Guerilla, die sich vor allem auch dadurch ausgezeichnet hat, schon während dem Krieg, dass sie eigentlich Gerichtsbarkeiten in ländlichen Regionen vor allem aufgebaut haben und dass diese eigentlich eine bessere Akzeptanz haben in vielen Teilen der Bevölkerung. Das heißt nicht, dass diese perfekt sind oder gut, das ist eine völlig andere Frage, aber sie funktionierten schlussendlich besser. Es ging schneller, es war weniger korrupt und Entscheide, die gefällt wurden, wurden auch umgesetzt. Das, was wir jetzt aber sehen, und ich denke, das ist keine Überraschung, wenn man die Taliban der 90er Jahre anschaut, ist, dass sie keinerlei Kompetenzen haben in Bezug auf eine Art Wirtschaftspolitik, auf eine Art Sozialpolitik, auf Finanzpolitik. Und die Ernennungen zu diesen Ministerien sind da nicht unbedingt vertrauenerweckend. Das sind nicht Spezialisten, die sich in diesen Gebieten auskennen, sondern es sind Minister jetzt, die politische und militärische Aufgaben wahrgenommen hatten in den letzten 20 Jahren und nicht primär Leute aus der Verwaltung, die eine Wirtschaftspolitik jetzt steuern könnten. Und das sind eben die Hauptprobleme, die jetzt unmittelbar anstehen im Land. Das heißt, die Antwort auf die Frage, ob man es den Taliban zutraut, einen besser organisierten Staat aufzubauen, im Prinzip schon, aber eben nicht überall. Und dann ist die Frage, wo sind denn die wichtigen Aufgaben? Also was braucht die afghanische Bevölkerung jetzt? Sie braucht sicher eine Polizei und ein Gerichtswesen, aber eben nicht nur das.
Nick Mischak haben wir gehört. Er ist einer der renommiertesten Afghanistan-Experten der Schweiz und arbeitet bei der Schweizerischen Friedensstiftung Swiss Peace.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Donnerstag, den 30. September. Auf info.rabe.ch gibt es alles.
Die liebe Gisela hat heute gerade ihre letzte Sendung und muss grob nicht beissen, ihr kennt die Hauptabmoderation. Wir müssen die, glaube ich, noch wiederholen. Gisela, möchtest du vielleicht schon einfach etwas sagen?
Ja, ich fliege aus, nach fast 15 Jahren. Aus dem Rahwehorst. Und es hat mich hart, also ihr gehört es, gell? Ich habe hier tolle Zeit gehabt, wunderschöne Leute lernen kennen. Und ich habe gelernt, Radio machen. Und ich habe vor allem etwas gelernt, dass Menschlichkeit wichtiger ist als Perfektion. Von dem her passt jetzt eigentlich auch der Abschied, oder? Ja, ich sage merci Rabe, merci, merci, merci. Bitte bleib sperrig, bleib wild, bleib unanpassend, rebellisch und verrückt. Und auch wenn ich ausfliege, nehme ich mit im Herz. Danke vielmals.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.